Ich habe leider nicht sehr viel zu Dingen als Dingen des Designs oder Objekt des Designs zu sagen. Was ich dazu sagen kann, ist vielleicht ein bisschen überschritten, kurz im Abstract, den ich vor Abitur geschickt habe, nämlich, dass in dem Gegenstand, wenn es so ist, wie ich versuche, in diesem Programm zu entwickeln, dass nämlich Teilhabe oder von zwei Bedingungen bestimmt wird. Einerseits muss man sich zu einem Werk, zu einem Kunstwerk so verhalten, dass man dabei nie vergisst, dass es sich um etwas Gemachtes handelt, um etwas Produziertes und um etwas Hergestelltes neben einem Kunstwerk. Andererseits aber immer auch so, dass man nicht vergisst, dass das Gemachte immer mehr ist oder so scheint, als wenn es mehr als größer gemacht ist. Dieser Gedanke, das ist die These, was in diesem räumlichen Rücken sehr bestimmt, einerseits ein Bewusstsein davon, dass wir uns gut sitzen, andererseits aber auch ein Verhalten zum Kunstwerk, das sich zu diesem gemachten Situation ist. Wenn das stimmt, dann würde ich sagen, das ist eine These, die Sie wollen, die ich aufschreibe, dann würde ich sagen, im Hinblick auf diesen Gegenstand des Designs, dass dieser Gegenstand versucht, wenn man das sogar erlernen kann, einen Zweck für den Gegenstand der Kunst anzunehmen, indem der Schein erweckt wird, als würde dieser Zweck für dich das Gegenstand nehmen. Und dann stellt sich die Frage, ist der Schein, in dem es Leben gibt, also ein Gegenstand, das Gegenstand des Designs, der mehr den Schein erhält, als wenn er mehr als bloß ein zweckgerichteter Gegenstand, also ein Tisch, den man betrachten will, zum Beispiel, wenn man zweckgerichtet ist, jetzt tut, ist dieser Schein der gleiche Schein, wie der von dem ich jetzt spreche, und eigentlich hatte ich mir im Flugzeug überlegt, dass ich diese Frage verneinen würde, aber nachdem ich ein kurzes Gespräch mit einem der beiden Organisatoren bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber das ist also eine Diskussion. Wenn man sich einigt, dass wir mal eine Hypothese wäre gewesen, aber eine Hypothese ins Quantum hinein, weil ich mich an den Zahlen nicht aussehe. Nicht so weit sind. Meine Hypothese wäre gewesen, dass die Spannung zwischen diesem Bewusstsein des Gemachtseins und einem Verhalten, das sich zu dem Mehr, zu dem Schein, dass etwas mehr ist als nur gemacht, verhält, die Spannung zwischen diesen beiden Aspekten besteht, scheint mir zu dem Bewusstsein des Gemachtseins und nicht zu bestehen, um sich zu einem Gegenstand des Designs zu verhalten. Und in diesem Sinne dann, die ganze Spannung wirklich besteht, ist der Schein, den es beim Design gibt, ein anderer Schein, als der Schein, den es in der Kunst oder in der Kunst gibt. Das ist der Schein. Also stimmt vielleicht. Nun rede ich nicht, sage ich nichts mehr über das Design, sondern versuche diese Gedanken, die ich mal jetzt sicher in Jahr gemacht zu entwickeln. Wie gesagt, an meinem Vortrag werden mehrere Beispiele bekommen, vor allem über eins, nämlich einen Film, der ein recht kurzer Film ist, eigentlich eine Episode aus einem Film aus drei Episoden. Der schlichte Film ist von Antonin. Wird sehr, sehr viel Zeit. Ich habe zweimal gesehen, einmal im Pacific Film Institut in Berlin, einmal in London und in FT. Und in beiden Filmen wird sehr viel nicht gezeigt. Es handelt sich um einen Film, den Antonin 1965 gedreht hat, für eine Episode für einen Episodenfilm. haben, dass es ein ist, was in allen drei Episoden ins Essen so reinwerfen hat. Ich werde also über diesen Film von Anthologie und Theologie sprechen. Das ist also die Hochaufnahme, manchmal auch die Version, der Inlandfilm spricht, aber nicht am Anfang. Den Film hätte ich gerne gezeigt, und mir das alles zu lang geworden. Vielleicht können wir das selber machen. Die Teilnahme oder die Teilnahme, ich setze mich jetzt hin, weil ich meine Kinder besitze, und zwar in diesem Sinne spielen, die ich dann ein bisschen spielen kann. Die Teilhabe oder die Teilnahme an Kunst, das Verhalten, das Anforderungen und Rechtheiten, scheint von zwei Aspekten bestimmt zu sein. Wenn wir also versuchen wollen zu verstehen, was das heißt, an Kunst, sondern an Kunstwerk teilzunehmen oder teilzuhaben, müssen wir so eigentlich zwei Aspekte unterscheiden. Hat man sie aber einmal unterschieden, diese beiden Aspekte, lassen sie sich nur schwer wieder vereinen. Das heißt, im Kunstwerk sind sie vereint, wenn wir sie aber unterscheiden, um zu verstehen, was es heißt, an Kunstwerk teilzunehmen oder an Kunst teilzunehmen, ist es dann schwierig, sie nicht zu vereinen. Sie werden mit einer ordentlichen Schuldung nicht sagen. Einerseits, das ist der erste Aspekt, betrachtet die Teilnahme an Kunst einer Unmittelbarkeit, die entweder in dem Glauben an das Kunstwerk dargestellt wird oder in dem Glauben an das Kunstwerk selber, an die künstlerische Darstellung. Man sieht zum Beispiel einen Film und hat, bevor man ihn versteht, das Gefühl, da sei etwas, so sei es. Dieser Glaube an das Dargestellte und an die Darstellung ist vielleicht, untrennbar von dem Glauben an den Körper und an die Welt, wie man Glauben an den Körper und an die Welt, wie man demzufolge durch das moderne Kino wieder erlangen soll. Das ist ein physikalisches Film, auch schon durch das moderne Kino. Soll man den Glauben an den Körper und an die Welt in Verbindung bleiben, wieder erlangen. Andererseits aber, das ist der zweite Aspekt der Teilnahme, bedarf die Teilnahme an Kunst einer Vermittlung, nicht einer Unmittelbarkeit, sondern einer Vermittlung, die in der Unterscheidung zwischen Kunst und Nicht-Kunst oder in der Sprache der kulturellen Ästhetik zwischen Natur, zwischen Kunst und Natur zusammen. Man muss sich, verhält man sich zu einem Kunstwerk und will man daran teilnehmen, dessen Bewusstsein, dass es sich eben um ein Kunstwerk handelt und nicht um ein Stück Natur. Man muss fragen, wie das Kunstwerk gemacht ist, warum es so und nicht anders gemacht ist, in welchem Bezug es zu anderen Kunstwerken steht, was neu in ihm ist, ob es mit ihm etwas aus sich hat oder nicht, worin die Bedeutung seiner Besonderheit besteht. Obwohl die Kunst gerade die Einheit dieser beiden Aspekte stiftet, Unmittelbarkeit und Vermittlung, die doppelte Forderung nach Unmittelbarkeit und Vermittlung vom Kunstwerk selber ausgeht, sind sie, hat man sie einmal unterschieden, schwer zu vereinen. Und zwar deshalb, weil nicht ausgemacht ist, wie das Bewusstsein des Gemachtseins sich auf den Glauben an das Dargestellte oder auf die Darstellung auswirkt. Ich gebe Ihnen mal ein gutes Beispiel, damit Sie sehen, was ich damit meine. Ich habe vor zwei, drei Tagen nach langer Zeit wieder einen Film von Bergmann angesehen, den ich, glaube ich, in der 70er Jahre zum ersten Mal gesehen hatte. Das ist das Schlangen. Einige von Ihnen werden wissen, dass Sie der Film von Bergmann in Missing als der München lebte. Und für diesen sehr aufwendigen Film hat Bergmann in den Erwartungsstudios in München eine Berliner Straße, das Set, wenn man das weiß, kommt in meiner Erinnerung an diese Straße viel häufiger in den Film vor, als in Bergmann vorkommt. Wenn es einem sehr schwer ist, dieses Film so zu sehen, dass man wirklich denkt, dass es dann eine Berliner Straße ist. Und zwar vor allem deswegen, weil man auch weiß, dass diese Straße einen Korridor hat. Sie ist an dem Kopf der Straße. Und das ist deswegen der Fall, weil das natürlich die Sache erleichtert und es hat nicht mehr Informationen dahinter bekommen, wenn das an dem Kopf der Straße ist. Ist da hinten, sieht es nicht verschwindet. Und da ist mir keine zusätzlichen Informationen. Und das war es, wenn wir wieder sind. Kann man dann wirklich dafür so sehen, wie man vielleicht sehen würde, wenn das nicht ist. Das ist ein Natur, vielleicht, wenn wir das anfangen. Nur in der Art und Weise, dass die Verschwörung nicht falsch ist. Art und Weise, dass die Verschwörung nicht meine, wenn ich sage, es ist für mich ausgemacht, das Bewusstsein des Gemachtseins, sich auf die Planung eines Raumschirms oder auf die Darstellung auszuwählen. Oder ein anderes Beispiel, das könnte ich wahrscheinlich viele andere Beispiele überlegen.
Gibt es nicht einen Punkt, an dem dieser Glaube, der Glaube an das Dargestellte oder an die Darstellung selber, an das Kunstwerk, einer Durchlässigkeit der Grenze bedarf, um ein solcher Glaube sein zu können? Wenn ich glaube, dass an einem Kunstwerk etwas ist, wenn ich an das Dargestellte glaube, etwas Schrecken empfinde, wo etwas Schreckliches dargestellt wird, wenn ich so an dem Werk teilnehme, dann darf ich nicht gleichzeitig von dem Wissen geleitet werden, es handle sich bloß um eine Veranstaltung, um etwas, das im Prinzip auch anders sein könnte und das nicht wirklich ist. Ich erwähne das nur im Vorbeigehen, was ich bisher gesagt habe, das war die etwas begrifflich abstrakte Einführung meines Vortrages, ist im Grunde eine Paraphrase des kantischen Kunstbegriffs in der Kritik der Urteilskraft, aber ich gehe darauf nicht näher ein. Drei Anekdoten, das sind die ersten drei Beispiele, sollen diesen Vortrag jetzt einleiten. Und ich beginne natürlich mit der ersten Anekdote. Als ich meinem Freund Brandon Prenderville, einem Kunsthistoriker, von meinem Vorhaben erzählte, unter anderem über einen weitgehend unbekannten Film des italienischen Filmregisseurs Michelangelo Antonioni zu schreiben, um die Einheit und das Verhältnis der beiden erwähnten Aspekte einer Teilnahme an Kunst genauer zu untersuchen, Unmittelbarkeit, Vermittlung, Glaube, Bewusstsein, der Kunst als Kunst. Als ich ihm davon erzählte, erinnerte er sich plötzlich an ein in Brauntönen gehaltenes Ölgemälde des französischen Künstlers, Malers Honoré Daumier, das um 1860 entstanden ist und zu den Beständen der Münchner Neuen Pinakothek zählt, manchmal den Doppeltitel Im Theater, das Melodram trägt, manchmal den einfachen Titel Das Drama. Man sieht das Volk, das vom Balkon aus an einer Theateraufführung teilhat. Der Ausdruck der im Profil gemalten Gesichter ist einer des Mitgenommen, ja des Hingerissenseins, als wäre das Bühnengeschehen höchst wirklich. Auf der Bühne erkennt man drei in klischierter, dramatischer Pose erstarrte Gestalten, die man schnell als gesichtslose Pappfiguren identifiziert. Ja, also auf der einen Seite das Volk, hingerissen von der Handlung, von dem Theaterstück, auf der anderen Seite die drei Gestalten auf der Bühne, die man aber, wenn man das Bild sich genau betrachtet, als Pappfiguren erkennt. Sie sehen, es handelt sich um ein Werk von Daumier. Was sind das für Figuren, was sind das für gesichtslose Pappfiguren? Nun, es handelt sich um eine verzweifelt sich abwendende Frau, um einen niedergestreckt am Boden liegenden Mann und dazwischen um einen zweiten Mann, der mit dem Zeigefinger der einen Hand auf den Toten weist, während er in der anderen Hand einen Dolch hält und seinen Arm anklagend zur Frau hin ausstreckt. Ja, Sie verstehen jetzt, warum auch das Bild das Melodram heißt. Das Gemälde verdoppelt also die Perspektive, als würde der Betrachter etwas sehen, das die gemalten Zuschauer nicht sehen, nämlich die Künstlichkeit des Geschehens, den Kunstcharakter einer Theateraufführung und die Konventionalität des Dargestellten und der Darstellung. Nicht? Das sind ja Pappfiguren, die Schauspieler oder die Darsteller auf der Bühne. Das sieht der Zuschauer, das ist der Betrachter des Bildes, aber so scheint es zumindest, das sehen die Zuschauer, die im Bild selber auftauchen, die gemalt sind, nicht. Denn sie sind ja vollkommen hingerissen von der Handlung. Sie sehen nicht, dass es sich um Pappfiguren handelt, dass es sich um ein klischiertes Melodram handelt, um ein Klischee der Kunst. Sie nehmen daran teil, als sei es so ernst wie im Leben selber. Die Teilhabe wird nicht nur von einer Illusion oder einem Schein erzeugt, von einem als ob, sondern erweist sich gleichsam selber als illusionär und unwirklich. Nicht wahr? Für mich, der das Bild betrachtet, erweist sich diese Teilhabe, die Teilhabe der Zuschauer, die gemalt sind, als illusionär und unwirklich. Aber sie wissen nicht um diese Illusion, sie wissen nicht um das als ob, um den Schein, den sie anheimfallen. Sie nehmen daran teil, als wäre alles, was da auf der Bühne geschieht, unmittelbar wahr, oder so will es zumindest scheinen. So groß die Versuchung nun sein mag, die Perspektive des Betrachters, also in diesem Fall zum Beispiel meine Perspektive, ich stehe vor dem Bild in München, so groß die Versuchung nun sein mag, die Perspektive des Betrachters, dem das als ob des Gemäldes ein Bewusstsein des als ob vermittelt, nicht wahr? Sofort bin ich mir, weil ich sehe, dass es sich hier um Pappfiguren handelt, dass es sich um eine Aufführung handelt, dessen bewusst, dass es sich auch um ein Gemälde handelt, das ich mir anschaue. Also so groß die Versuchung sein mag, diese Perspektive, die meine Perspektive als Betrachter ist, der Perspektive der gemalten Gestalten aus dem Volk, die gebannt auf die Bühne starren, vorzusetzen, die eine, meine Perspektive, die des Betrachters, als eine der Intelligenz, ja, denn ich weiß ja, es handelt sich um ein als ob, um einen Schein, ich weiß, es ist gemacht, es ist künstlich, ich weiß sogar, es sind Pappfiguren und nicht wirkliche Darsteller. So groß also diese Versuchung sein mag, meine Perspektive, die des Betrachters, als die der Intelligenz der anderen, der gemalten Figuren, Gestalten aus dem Volk, als die der Täuschung, der Rohheit, der Dummheit auszugeben und vorzusetzen, so sehr muss man sich, glaube ich, davor hüten, dieser Versuchung nachzugeben und sich die Hände zu reiben. Nicht? So wie wenn man klüger ist als die gemalten Zuschauer, als Betrachter des Bildes. Sie kennen das sicher auch, ich gebe hier noch ein anderes Beispiel, wenn man in einem Film sich ansieht, wiederum ein Beispiel aus dem Kino, und es gibt immer Zuschauer, die mehr wissen als andere Zuschauer und die dann an Stellen lachen, wo alle anderen nicht lachen. Also zum Beispiel, wenn Sie sich einen Film mit Rock Hudson ansehen und Doris Day und immer dann lachen, wenn Rock Hudson Doris Day lieben soll und die anderen lachen dann nicht. Sie wissen, was ich meine. Warum darf man die eine Perspektive der anderen Perspektive nicht vorsetzen? Warum darf man nicht sagen, die eine Perspektive, die des Betrachters in meinem Beispiel ist, die der Intelligenz, die andere, die der Dummheit? Nun, ich denke, dass man das deswegen nicht darf, weil die erste Perspektive, also die der angeblichen Intelligenz. Ich weiß, es handelt sich nur um ein Bild. Ich weiß, es handelt sich nur um Kunst. Ich weiß, es ist gemacht und vorgetäuscht. Es ist nur ein Schein. Die anderen haben es vergessen. Weil diese Perspektive immer noch von einem als ob abhängt, von einem Schein, nämlich von der Darstellung des Gemäldes, und die Intelligenz sofort in Dummheit umschlägt, in Kunstfremdheit, wenn sie nicht ihrerseits an dieser Darstellung des Gemäldes von Daumier teilhat, am Dargestellten und am Gemälde als Darstellung. Es ist also, als wäre es unvermeidlich, dass ein dritter Blick sich wiederum von hinten auf die betrachtende Intelligenz richtet, der ihren blinden Fleck sieht, den einer irreduktiblen Unmittelbarkeit, als könne sich der Betrachter vom Volk nicht einfach ausnehmen, ohne selber zur Pappfigur zu werden. Er erstarrt dann in kunstfremder Eitelkeit und wird unwillkürlich ins als ob einbezogen, und zwar in diesem Fall in eine Komödie, die ihn dem lachenden Volk aussetzt. Ja, wenn ich als Betrachter nicht selber an diesem Gemälde, an dieser Darstellung so teilnehme, dass ich den beiden Aspekten der Teilnahme gerecht werde, also auch dem der Unmittelbarkeit. Wenn ich nicht daran glaube, vielleicht nicht an das, was ich sehe, aber zumindest in dem, an das Bild selber, da ist etwas, dann verfalle ich der Eitelkeit und bin einer kunstfremden Eitelkeit dem Bild gegenüber. Die zweite Anekdote steht in einem Text, den Antonioni 1962 veröffentlicht hat. Der Regisseur berichtet darin in diesem Text von einem seiner frühesten Filmversuche. Er wollte einen Dokumentarfilm über eine norditalienische Irrenanstalt drehen, unter Mitwirkung der Kranken. Es gelang ihm, die Zustimmung des Direktors zu erhalten. Die Kranken halfen also bei den Vorbereitungen zur ersten Einstellung, in der sie selber vorkommen sollten, zeigten guten Willen und waren viel geschickter als vermutet. Ich zitiere Antonioni: Schließlich ordnete ich an, die Scheinwerfer einzuschalten. Ich war ein wenig unruhig und besorgt. Der Raum wurde plötzlich von Licht durchflutet. Einen Augenblick lang verharrten die Insassen vollkommen regungslos, als wären sie versteinert. Noch nie habe ich auf den Gesichtern von Schauspielern den Ausdruck solcher Furcht gesehen. Es ist fast unmöglich zu beschreiben, was ich jetzt zutrug. Die Insassen fingen an zu schreien, ihre Körper zuckten und rollten auf dem Boden hin und her. Sie versuchten verzweifelt vor dem Licht zu flüchten, wie vor einem vorgeschichtlichen Ungeheuer. Dieselben Gesichter, die in der vorangegangenen Ruhe den Wahn in menschlichen Grenzen gehalten hatten, waren nun verkrampft, verzerrt, vernichtet. Ich habe die Szene nie vergessen, sagt Antonioni. Es war bei dieser Begebenheit, das können Sie jetzt nun glauben oder nicht, aber er sagt es, es war bei dieser Begebenheit, dass wir, ohne es eigentlich zu merken, von Neorealismus zu sprechen begannen. Zitat zu Ende. Der Wahn der kranken Insassen besteht, so könnte man die Anekdote deuten, gerade in ihrer Gesundheit, in dem Schrecken vor den Bedingungen der Kunst als einem bedrohlichen Ausnahmezustand, ja vor der Kunst selber als Übermacht, deren Eindringen eine Regression auslöst. Verstehen die Irren nicht mehr von der Kunst als die Gesunden, die sie als beinahe selbstverständliche Erscheinung hinnehmen? Das Realistische des Neorealismus müsste man aus dieser Sicht nicht bloß in der unverfälschten Wiedergabe eines Verhaltens suchen, das nicht gespielt wird und den Anordnungen eines Regisseurs nicht untersteht, sondern ebenfalls und vor allem in der Wiedergabe einer Weigerung, an dem Unnatürlichen und Scheinhaften teilzunehmen an der Kunst. Der Wahn der Insassen würde sich aus ihrem übertrieben geschärften und deshalb starren Sinn für das Reale ergeben, der, indem er der Kunst keinen Ort einräumt, an ihr das Erbe der Vorzeit wahrnimmt, das Außerordentliche. Sie erinnern sich, Antonioni spricht von einem Monster der Vorzeit, von einem Ungeheuer der Vorzeit, das Erbe der Vorzeit wahrnimmt, das Außerordentliche, das durch die Aufspaltung des Kunstwerks in zwei Aspekte, in die Unmittelbarkeit der Teilnahme und das vermittelnde Bewusstsein davon, der Verdrängung anheimfällt. Die Irren kassieren gleichsam diese Vermittlung, sie kassieren das Bewusstsein, weil sie sich unmittelbar zur Tatsache der Kunst verhalten, nicht wie das Volk in Daumiers Gemälde zum Dargestellten. Ja, bei Daumier scheint sich dieses gemalte Volk unmittelbar zum Dargestellten, zu dem, was auf der gemalten Bühne stattfindet, die Aufführung eines Melodrams zu verhalten. Hier verhalten sich diese Insassen, wenn man Antonionis Anekdote glaubt, unmittelbar zu der Tatsache der Kunst, denn sie reagieren ja in dieser Weise, wie Antonioni beschreibt, in dem Augenblick, in dem man anfängt zu drehen, in dem die Scheinwerfer, das Licht angeht. Gut, die dritte Anekdote hat meine eigene ferne Begegnung mit Antonioni zum Gegenstand. Ich verlasse mich ganz auf meine Erinnerung. Es stimmt also vielleicht nicht ganz, was ich Ihnen jetzt erzähle. Der Regisseur, nach einem Schlaganfall teilweise gelähmt, erschien von seiner Frau begleitet bei einer Vorführung seines Films I Vinti, die Anfang der 90er Jahre am Pacific Film Archive stattfand, als dort eine fast vollständige Rückschau seiner Werke veranstaltet wurde. Nach kurzen einleitenden Worten der Direktorin und einem Gruß Antonionis, der lediglich seinen Arm hob, weil der bereits einige Jahre zurückliegende Schlaganfall sein Sprachvermögen stark beeinträchtigt hatte, sollte die Filmvorführung beginnen. Ich beobachtete den Regisseur. Es schien mir, als wolle er der Vorführung beiwohnen, seinen eigenen Film ein weiteres Mal ansehen, zumindest in Ausschnitten, während es seine Entourage drängte, den Saal wieder zu verlassen. Vor mir waren zwei Sitze leer geblieben oder freigehalten worden, auf denen er schließlich mit seiner Frau Platz nahm. Nun lief der Film, also I Vinti, der auch aus drei Episoden besteht im Übrigen, aber aus drei Episoden, die Antonioni alle gedreht hat. Es geht in diesem Film um die Jugend in der Nachkriegszeit in verschiedenen Ländern Europas. Eine Episode ist in England gedreht. Plötzlich, von einer Bewegung abgelenkt, schweifte mein Blick in den abgedunkelten Saal. Ich bemerkte, wie Antonioni seine Frau mit dem Ellbogen anstieß, um sie auf etwas aufmerksam zu machen. Im nächsten Augenblick schon flimmerte ein Flugzeug über die Leinwand, das unangekündigt für den Zuschauer ganz und gar überraschend aus dem Nichts aufgekreuzt war. Ja, sehr seltsam, nicht? Also Antonioni, der diesen Film Anfang der 50er Jahre gedreht hat und mehrmals gesehen haben muss, sehr viele Male, kurz bevor diese Szene kommt, stößt er seine Frau so an. Ja, das ist meine Erinnerung. Antonionis beinahe kindliche Geste hat mich berührt. War er um dieses Effekts willen auf der Leinwand im Film geblieben? Er verließ das Kino nach einer Weile, als der Film noch lange nicht zu Ende war. Man könnte die Geste, also Antonionis Geste, als Äußerung eines Bewusstseins des Gemachten verstehen, das die wiederholte Bestätigung eines Gelingens erwartet und den anderen bereits an die gelungene Einstellung erinnert. Jetzt kommt's, weißt du's noch? Und sicher ist es noch so gut wie beim ersten Mal. Ein solches Verständnis würde vielleicht zu kurz greifen. Könnte man nicht ebenfalls sagen, dass in der Geste die Ungeduld des Kindes nachzittert, dass es nicht abwarten kann? Das Kind nimmt die von ihm sorgfältig vorbereitete Überraschung vorweg und bleibt dennoch von der Erwartung erfüllt, die Ankündigung werde den Überraschungseffekt nicht verderben, den Effekt womöglich steigern. Das kennen Sie sicher auch. Wenn Sie eine Überraschung vorbereitet haben, will man es natürlich vorher am liebsten sagen. Sonst ist es nicht wirklich eine Überraschung. Aber wenn man es natürlich vorher sagt, dann ist es auch keine Überraschung mehr. Was würde das aber bedeuten, wenn man sich so verhält oder wenn man Antonionis Geste so deutet? Ich glaube, es würde dann bedeuten, der Film ist weiterhin lebendig, und zwar jedes Mal aufs Neue. Man sieht ihn nicht bloß im abgeklärten Rückblick. Dann würde Antonionis Geste die zwei Aspekte der Teilhabe an Kunst zusammenhalten, also ein Bewusstsein vom Gemachtsein, aber auch diese Unmittelbarkeit, von der ich spreche. Ja, die Einheit von Unmittelbarkeit und Vermittlung vor jeder Unterscheidung und Trennung herstellen wollen, nicht wahr? Dieses Vorwegnehmen der Überraschung und gleichzeitig aber dann doch die Überraschung nicht vorwegnehmen, es soll ja eine Überraschung bleiben, ist so ein bisschen wie der Versuch, diese beiden Aspekte wieder zu vereinen. Und in diesem Sinne hätte sich im Zuschauer Antonioni der Künstler gespiegelt. Um die zwei Aspekte der Teilnahme an Kunst ist es Antonioni in einem kurzen Film aus dem Jahr 1965 zu tun, der die zwei Episoden von I tre volti, die drei Gesichter, einleitet und deshalb Prefazione heißt, Vorwort, aber auch unter dem Titel Il Provino die Probeaufnahme bekannt ist. Der Film kreist um eine geheim gehaltene Probeaufnahme, die nachts in den neu erbauten Studios des Produzenten Dino De Laurentiis stattfindet und für die deutsch-iranische Prinzessin Soraya den Beginn einer Karriere markieren soll, als würde sie eine neue Rolle für sich suchen. Sie ist ja nicht mehr Kaiserin. Einer der Journalisten und Fotografen, die Wind von der Sache bekommen haben und das Studio umlagern, antwortet auf die Frage, warum Soraya versuche, als Schauspielerin zu agieren. Sie sei es wahrscheinlich müde, als Prinzessin aufzutreten. Der Film, dessen erste Einstellung den aus Neonröhren geformten Buchstaben A zeigt, also A wie Antonioni, die Initiale des Regisseurs und ein Fragment des Namens, der an der Fassade des Zeitungsgebäudes angebracht ist, in dem die Journalisten ihrer Arbeit nachgehen, enthält eine weitere Einstellung, die vier Buchstaben, enthält eine weitere Einstellung, die vier Buchstaben desselben Namens zeigt, wobei der erste durch eine Leerstelle von den drei anderen getrennt ist. Erst später, wenn das Auto der Journalisten vor den Filmstudios parkt, wird man den vollständigen Namen der Zeitung lesen können, Paese Seda, ein linksgerichtetes römisches Blatt, dessen Gründung in der Nachkriegszeit auf eine Initiative der Kommunistischen Partei zurückgeht. In der genannten zweiten Einstellung erkennt man die Buchstaben ESER. Ja, also zuerst sieht man das A, dann gibt es später eine weitere Einstellung, wo man ESER sieht, diese Neonbuchstaben auf dem Zeitungsgebäude. Aber erst viel später, in einer anderen Einstellung, sieht man den vollen Namen Paese Seda. Die Reihenfolge dieser vier Buchstaben, nun ESER, ESER, ergibt ESER und erinnert somit an das italienische Wort für sein, essere. Das Sein ist in Prefazione zunächst das gesellschaftliche Sein der Arbeit, die zu ungewohnter Stunde und in einer ungewohnt leeren Umgebung verrichtet wird, sei es, dass sie die Arbeit der Zeitungsleute ist, die im Büro und in der Druckerei die nächste Ausgabe vorbereiten oder sich die Nacht um die Ohren schlagen, weil sie einer Geschichte oder einem Gerücht nachgehen, die sie als Nachricht bringen wollen, sei es, dass sie die Arbeit der Filmleute ist, die, um kein Aufsehen zu erregen, die Probeaufnahme auf eine vorgerückte Stunde verlegt haben. Die meisten Angestellten der Filmstudios haben das Gebäude bereits verlassen, in dem das Studio und die Dienstzimmer des Produzenten untergebracht sind. Wenn zum Schluss die Zeitungsleute einsehen müssen, dass ihr Warten auf die Prinzessin auf Soraya vergeblich war, ihr Abgang ebenso wenig eine Gelegenheit zu einem Schnappschuss, also der Abgang der Prinzessin, ebenso wenig eine Gelegenheit zu einem Schnappschuss bieten wird, wie ihr Auftritt, ihre Ankunft in den Studios, weil sie das Filmstudio durch einen Hintereingang verlassen hat und im Morgengrauen in ihr Hotel zurückgekehrt ist. Dort, Entschuldigung, entfernt sich die Kamera von der Gruppe und richtet sich in einer letzten Einstellung auf die Schnellstraße, die man im Hintergrund sieht, dort, wo man die Umrisse von Pinienbäumen ausmachen kann. Das Dröhnen der Last- und Lieferwagen, die jetzt auf den zuvor leeren Straßen fahren, drängt sich in den Vordergrund, als würde die eigentümlich scheinhafte Arbeit der Zeitungs- und Filmleute, die sich auf den Nachhauseweg begeben im Morgengrauen, an der eigentlichen gesellschaftlichen Arbeit abprallen, an der harten Praxis der Lastwagenfahrer, an der harten Praxis, die jetzt im Morgengrauen wieder beginnt. Eine solche Ironie des Kontrasts zwischen Ernst und Unernst der Arbeit bestimmt ebenfalls zwei Szenen, in denen die Zeitungsleute erscheinen. In der einen, die in der Druckerei des Paese Seda spielt, wird dem Journalisten mitgeteilt, ein Artikel über die Anhebung der Brotpreise halte den Platz für eine kurzfristig eingefügte Notiz über Sorayas schauspielerische Ambitionen besetzt. In der anderen, die vor dem Filmstudio spielt, hört der Journalist ein Rabenkrächzen, er wartet auf Soraya, die jeden Augenblick kommen soll, und hört plötzlich ein Rabenkrächzen in der Nacht und fragt den Fotografen, der ihn begleitet hat, woher das Geräusch komme. Er erhält zur Antwort, das Krächzen stamme aus dem Zoo, den der Produzent De Laurentiis für die Arbeit an dem Filmspektakel Die Bibel hätte einrichten lassen. So wie Noah einen Raben ausschickt, der unverrichteter Dinge zur Arche zurückfliegt, so ist für die Zeitungsleute noch kein Land in Sicht, hat sich Soraya noch nicht blicken lassen. Das Sein ist also in diesem Sinne, ich habe jetzt mehrere Beispiele gegeben, in dem Film das Sein der gesellschaftlichen Arbeit. Es ist aber auch in Präfazione das durch die Kunst hergestellte Sein. Es spaltet sich in, also das Sein ist in Präfazione aber auch das durch die Kunst hergestellte Sein. Es spaltet sich in Herstellung, das heißt in die Veranschaulichung eines Schaffensprozesses, der mit der Probeaufnahme anhebt, und in ein hergestelltes, in den Film, den Antonioni gedreht hat und der fast ein Dokumentarfilm ist, nicht wahr? Denn dieser ganze Film zeigt ja dann, wie diese Probeaufnahme stattfindet mit Soraya und führt das Studio vor, und sodass man die ganze Zeit auch an das Hergestelltsein von Filmen, an ein Bewusstsein des Filmseins von Filmen teilhat. Man sieht zum Beispiel, wie Sorayas Gesicht vor einem schwarzen Hintergrund mit Hilfe von Blenden in zwei Hälften aufgeteilt und gemustert wird, wie Schminke und Lippenstift auf es aufgetragen und die Wimpern retuschiert werden, wie verschiedene Perücken auf einem Board, an dem die Kamera entlang fährt, auf eine Anprobe warten, wie eine Angestellte des Studios ein rotes Cocktailkleid nachbügelt. Während Sorayas Gesicht und das der Freundin, die sie begleitet, von vorne oder im Spiegel gefilmt werden, sodass der Blick auf die Kamera gerichtet ist, während Soraya sich in einer Reihe von Kostümierungen betrachtet und einmal wütend dunkelrote Flüssigkeit auf die Spiegelfläche schleudert, bleibt das Gesicht des Produzenten, den Dino De Laurentiis selber spielt, unsichtbar. Entweder sorgt die Körperhaltung dafür, dass es sich von der Kamera abwendet, oder andere Körper treten zwischen es und das Gesichtsfeld des Zuschauers. Oder die Einstellung ermöglicht lediglich Rücken- und Profilansichten, als hätte die Macht kein Gesicht, sondern nur eine Stimme, die Entscheidungen kundtut, als wäre das Gesicht die Sichtbarkeit eines Ausdrucks und als wäre sie deshalb Macht im Grunde ausdruckslos. Sorayas Ankunft im Filmstudio findet im Dunkeln statt, weil man die Neonbeleuchtung ausgestaltet hat, die ein Vordach über der Auffahrt des Studios bildet. Nur das Aufblitzen eines Fotoapparats der Zeitungsleute erlaubt es, für einen kurzen Augenblick Gestalten zu erkennen, die sich schnell vom Auto in die Empfangshalle begeben. Enttäuscht stellen die Zeitungsleute fest, dass die Fotografien wertlos sind, da sie das Gesicht der Prinzessin nicht erfasst haben, dem Fotografen in der blinden Hast kein Glück beschieden war. Die Freundin sagt zu Soraya, die in einer langwierigen, viele Zigaretten kostenden Prozedur für die Probeaufnahme hergerichtet wird, sie sei erzogen worden, ihre Gefühle zu verbergen, Nun müsse sie diese aber zur Schau stellen. Der Rollenwechsel ereignet sich, wie man der Bemerkung entnehmen kann, als Umkehrung, nicht als Übergang, weil es im Bereich der Macht verschiedene Formen der Ausdruckslosigkeit gibt, die der ausgeübten und darum unsichtbaren Macht und die der repräsentierten und darum sichtbaren Herrschaft über sich und über andere. So tritt die Spaltung zwischen Herstellung und Hergestelltem besonders sinnfällig dort hervor, wo sie eine Spaltung zwischen Ausdruck und Ausdruckslosigkeit gleichkommt. Gut, wenn Antonionis Darstellung einer Probeaufnahme beim Zuschauer das Bewusstsein von der Kunst als einem Hergestellten wach hält, stößt man in seinem Film auf zwei Sequenzen, die auf eine unmittelbare Teilnahme zielen. Ja? Einerseits wird die Prozedur der Herrichtung Sorayas von einem Telefongespräch unterbrochen, das sie mit ihrer Mutter auf Deutsch führt, um sie zu bitten, mit dem nächsten Flugzeug von München nach Rom zu eilen, als würde es die Tochter nicht mehr aushalten, als wolle sie keine Rolle mehr spielen müssen, weder die der vertriebenen Prinzessin noch die der angehenden Schauspielerin. Es ist unwahrscheinlich, glaube ich, dass diese Sequenz die Unmittelbarkeit der Teilhabe fördert. Ja? Das ist der Moment, wo man sozusagen die Prinzessin als Menschen sieht, mit Gefühlen. Sie spielt keine Rolle, sondern sie bittet die Mutter um Hilfe, bitte komm, ich will nicht mehr allein sein. Aber ich glaube nicht, dass das hier wirklich funktioniert, zumindest in meinem Fall funktioniert es nicht. Mir ist Soraya ziemlich gleichgültig in diesem Augenblick. Als Gestalt des Filmes. Es ist also unwahrscheinlich, dass diese Sequenz die Unmittelbarkeit der Teilnahme fördert. Andererseits aber, und das ist die zweite Sequenz, in der, glaube ich, eine bestimmte unmittelbare Teilnahme am Dargestellten gehen könnte, dort, wo man die ganze Zeit vorgeführt bekommt, wie alles hergestellt wird, wie der Film gemacht wird. Andererseits endet die eigentliche Probeaufnahme mit Nah- und Weiteinstellungen, die Soraya in großer Abendgarderobe vorführen, eine Prinzessin, die eine Prinzessin spielt. In der hell erleuchteten Dekoration, die im Studio aufgebaut worden ist und die im Nichts der ungeheuren räumlichen Ausdehnung einer kleinen illuminierten Insel ähnelt, geht sie, Soraya, ohne dass eine obere Etage vorhanden wäre, es ist eine Dekoration, eine Wendeltreppe hinunter, um sich in einem mit Pflanzen, Möbeln, Bibelots, einem Lüster und einem Perser ausgestatteten Zimmer, über dessen dünne Holzwände man eine Tapete mit Blumenmustern gespannt hat, dem unversehens starken Luftzug auszusetzen, der durch die wehenden Tüllvorhänge einer offenen Fenstertür eindringt und von Ventilatoren mit langen Röhren erzeugt wird. Romantische Klaviermusik erklingt, vermag jedoch den Krach der Windmaschine nicht zu übertönen. Obwohl Antonioni den Zuschauer nie vergessen lässt, dass es sich um eine Probeaufnahme in einem Filmstudio handelt, die Künstlichkeit des Orts umso mehr hervorhebt, als der englische Stil des falschen Zimmers von dem sachlichen der Umgebung absticht, ist es, als würde sich die aufwendig vorgetäuschte Stimmung dem Zuschauer mitteilen. Diese Stimmung ist vielleicht der abstrakte Rest des Melodrams, der Übertreibung der Gefühle, die die beiden Aspekte der Teilnahme an Kunst in entgegengesetzte Richtungen auseinanderstreben lässt, in eine Innenansicht und eine Außenansicht, die sich kaum mehr miteinander vertragen. Nicht wahr? Denn das ist ja das Wesen des Melodrams. Im Melodram ist man entweder vollkommen drin und dann weint man auch, oder man ist nicht vollkommen drin und dann ist alles furchtbar lächerlich. Aber man kann schlecht bei einem Melodram gleichzeitig drinnen und draußen sein. Wenn man draußen ist, nimmt man nicht wirklich an dem Melodram teil, sieht man das Melodram als Melodram. Wenn man aber ganz drinnen ist und dem Schein des Melodrams anheimfällt, sozusagen unmittelbar daran teilnimmt, vergisst man, dass es ein Melodram ist und alles, was da geschieht, ist gar nicht furchtbar lächerlich, sondern furchtbar ernst. Gut, ich überspringe jetzt ein bisschen was. Ich meine also mit anderen Worten, dass dieser Film von Antonioni, über den ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, ein gutes Beispiel ist, um diese beiden Perspektiven, von denen ich seit dem Beginn meines Vortrags spreche, zu veranschaulichen, die Perspektiven, die Aspekte der Teilnahme. Dauernd wird man an das Gemachtsein des Films erinnert, und doch gibt es, und zwar in dieser seltsamen Stimmung, die sich am Ende des Filmes herstellt, während der Probeaufnahme so etwas wie eine unterbrochene, unmittelbare Teilnahme. Deshalb spreche ich von einem Rest des Melodrams hier, nicht? Denn die Szene der Probeaufnahme hat etwas Melodramatisches. Soraya kommt diese Treppe herunter im Abendkleid, man hört die Klaviermusik, diese Windmaschine produziert einen unglaublichen Sturm, man weiß nicht genau warum, aber so ist es dargestellt. Ich gebe Ihnen jetzt noch, bevor ich zum Ende des Vortrages komme, drei kurz, Sie sehen, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, es kommen nochmal drei Beispiele, aber sehr kurz, für das, was ich gerade meine. Erinnern Sie sich an eine Oper, Richard Strauss, Ariadne auf Naxos, da geht es auch um das Aufeinanderprallen von Opera Seria und Opera Buffa. Dieses Aufeinanderprallen erinnert dauernd daran, dass es sich eben um Kunstwerke handelt, um Opern, um etwas Gemachtes. Diese beiden Opern, eine Opera Seria, eine Opera Buffa, sollen aufgeführt werden. Und der Mäzen, der diese Opernaufführungen zu seinem Privatvergnügen finanziert hat, will sie kürzen, weil das Feuerwerk, das darauf folgen soll, ihm wichtiger ist. Und so streiten sich die Sänger Ariadne und Zerbinetta darum, wer jetzt mehr Zeit haben wird, welche Oper zusammengekürzt wird und welche nicht. Aber am Ende der Oper, wenn Sie die Oper kennen, Ariadne auf Naxos, sieht man doch die Opera Seria als Opera Seria und wird in sie hineingezogen, vergisst gleichsam, was man im ersten Teil der Straußschen Oper gesehen und gehört hat, nämlich diese Konfrontation, die dauernd ein Bewusstsein der Kunst als Kunst und der Bedingungen unter denen Kunst und besonders Oper aufgeführt wird, vermittelt. In Wladimir Nabokovs Roman Pale Fire apostrophiert der Hochstapler, der den Kommentar verfasst, am Ende eines Abschnitts, der eine abenteuerliche Flucht aus einem Operettenkönigreich schildert, den Leser und sagt, ich möchte glauben, der Leser hatte Spaß an dieser Anmerkung. Sie wissen, das Buch besteht aus einem Gedicht und langen Anmerkungen, von einem Hochstapler beigefügt. Der Spaß wäre ein begrenzter, würde er nur vom Wiedererkennen der Topoi herrühren. Und letztes Beispiel, in Anthony Asquiths erstem Stummfilm Shooting Stars besucht eine der Hauptfiguren, ein auf Heldenrollen abonnierter Schauspieler, eine Filmvorstellung. Er sieht sich selber auf der Leinwand, fiebert mit und klatscht begeistert beim Anblick der rettenden Tat des Helden, den er selber ja spielt. Ja? Später wünscht er sich, das Leben sei dem Kino ähnlicher. Und ich komme damit zu dem, es gibt jetzt noch einen philosophischen Teil, den ich auch weglasse, und komme zu der Schlussfolgerung meines Vortrags. Man kann in den letzten Einstellungen von Sorayas Probeaufnahme nichts als die Denunziation des Scheins erblicken, der zum romantizistischen Kitsch heruntergekommen ist. Dann sieht man sie aus der Außenperspektive eines Bewusstseins des als ob, beobachtet Antonioni gleichsam bei seinem Tun. Nicht? Wenn man das alles so sieht, aus der Außenperspektive, es wird sozusagen der Schein als Schein denunziert, das als ob, es ist romantizistischer Kitsch. Dann ist das eben die Perspektive, die man einnimmt. Es ist die Perspektive eines Bewusstseins der Kunst oder einer Vermittlung, wie ich es auch genannt habe. Oder man kann sich von der Stimmung, die am Ende in dem Film intermittierend hergestellt wird, man kann sich von dieser Stimmung auch intermittierend einnehmen lassen. Dann sieht man jene letzten Einstellungen, die Probeaufnahme selber, Soraya, die Wendeltreppe runterkommt. Dann sieht man jene Einstellungen aus der durchbrochenen Innenperspektive der unmittelbaren Teilnahme, vergisst vielleicht für einen Augenblick die Außenperspektive. Gleichgültig, wie man den Film sieht, wird man sich zur anderen Perspektive verhalten müssen. Ja, wenn man ihn aus der Außenperspektive sieht, wird man sich aus, zu der Innenperspektive verhalten müssen, die man nicht gleichzeitig einnehmen kann. Wenn man ihn aus der Innenperspektive sieht, wird man sich zu der Außenperspektive verhalten müssen, die man auch nicht gleichzeitig einnehmen kann. Genau das, dass man sich also auch zu der anderen Perspektive verhält, aber das ist ja genau das Problem, von dem ich ausgegangen bin. Nicht wahr? Wie kann ich mich zu der anderen Perspektive verhalten, ohne sie schon verloren zu haben? Ja? Da ja eine bestimmte Spannung zwischen den beiden Perspektiven besteht, sie nicht einfach vereinbar sind. Das sollten ja alle meine Beispiele illustrieren. Genau darin nämlich, dass man sich zu der anderen Perspektive verhält und verhalten muss, besteht die Teilnahme an Kunst, das heißt Teilnahme an Kunst oder an einem Kunstwerk. Dass dieser Bezug die begriffliche Bestimmung vor Schwierigkeiten stellt, kann man vielleicht einerseits als Bekundung des sogenannten Rätselcharakters der Kunst begreifen. Sie wissen, Adorno spricht in der ästhetischen Theorie von einem Rätselcharakter der Kunst. Ich habe dazu jetzt keine Zeit, aber ich glaube, wenn man diesen Teil aus der ästhetischen Theorie sich genau ansieht, wird man sehen, dass das, was Adorno meint, genau dem entspricht, diesen beiden Aspekten. Wenn Kunst rätselhaft ist, so Adorno, dann deswegen, weil es eben nicht ausgemacht ist, wie man sich zu etwas verhalten soll, was einerseits gemacht ist und gleichzeitig so erscheint, als wäre es mehr als gemacht. Wie der Gegenstand des Designs, aber vielleicht ist es ja ein anderer Schein. Genau das nämlich heißt also Teilhabe der Kunst, dass dieser Bezug die begriffliche Bestimmung vor Schwierigkeiten stellt, kann man vielleicht einerseits als Bekundung des sogenannten Rätselcharakters der Kunst begreifen, andererseits aber auch als Grund für die konstitutive Bedeutung der Teilnahme, dafür also, dass das Kunstwerk nichts Gegebenes ist. Ja? Wenn nicht klar ist, wie ich mich eigentlich verhalten soll, wenn ich an einem Kunstwerk teilnehme, weil die Schwierigkeit immer darin besteht, wie ich mich zu der anderen Perspektive verhalte, die ich auch einnehmen muss, will ich dem Kunstwerk gerecht werden, ohne dass beide Perspektiven einfach gleichzeitig einnehmbar wären. Ja? Oder so, dass eine Spannung zwischen beiden Perspektiven besteht, heißt das nicht, wenn das sozusagen, und wenn man dadurch, wenn diese Anforderung vom Kunstwerk selber herrührt, das war ja eingangs meine These, heißt das nicht, dass die Teilhabe oder die Teilnahme an Kunst eine konstitutive Bedeutung hat, also zur Bestimmung des Kunstwerks selber gehört und dass das Kunstwerk nichts einfach Gegebenes ist, was einfach schon fertig da ist. Man muss sich an ihm messen, an dem Kunstwerk, an ihm teilhaben und den Test bestehen, weil das Werk lediglich eine Probeaufnahme ist, ein Vorwort zur Teilnahme. Ich danke Ihnen. In England gibt es jetzt einen Chair, aber das übernehme wahrscheinlich ich. Wenn Sie also Fragen an mich haben oder wenn Sie etwas zu dem Vortrag sagen wollen, ist das, glaube ich, die Gelegenheit dafür.
Jetzt könnte man aber ja trotzdem sagen, selbst wenn das die Bedingung
Ja, genau. Ja, die Antwort, die ich am Ende gegeben habe, ist, wenn damit die Kunst da ist, müssen Sie sozusagen genau diese Probe bestehen in der Teilnahme. Ja? Und die Frage ist, wie geht das? Geht das überhaupt? Und wie verhält man sich dann zur Kunst, wenn eine Spannung zwischen den beiden Aspekten besteht? Es ist so, ich glaube, ich hatte keine Zeit, das in dem Vortrag auszuführen, aber da ich gerade dabei bin, über dieses Thema etwas Längeres zu schreiben, habe ich mich damit in diesem Manuskript beschäftigt, dass diesen beiden Aspekten, die ich jetzt unterschieden habe, auf der Seite der Teilnahme, zwei Aspekte, die ich auch den Aspekt der Unmittelbarkeit und den der Vermittlung auf der Seite der Produktion des Kunstwerkes entsprechen. Ja? Das nämlich auf der einen Seite der Künstler, der das Kunstwerk herstellt, natürlich auch ein Bewusstsein davon haben muss, dass er etwas macht, das Kunst ist, ja? Auch wenn der Kunstbegriff für ihn fragwürdig geworden ist, auch wenn er vielleicht gar nicht so genau weiß, was ein Kunstwerk ist, aber in dem Augenblick, in dem er versucht, so etwas zu machen, muss er ein Bewusstsein davon haben, dass er versucht, so etwas zu machen, was immer das auch ist. Und vielleicht gehört ja auch trotz allem ein gewisses Metier dazu, Künstler zu sein, und ohne alles Metier kann man auch kein Künstler sein. Und auch in dem Sinne dann, dass man ein Bewusstsein, in dem Sinne, dass man Metier hat oder dass man etwas über die Geschichte der Kunst weiß, gibt es ein Bewusstsein der Kunst auf Seiten des Künstlers. Auf der anderen Seite aber ist es ja nicht so, dass man ein Kunstwerk macht, indem man einfach eine Methode anwendet, die vorgegeben ist, oder wenn man ein Kunstwerk macht, indem man einfach eine Methode anwendet, dann will man damit wahrscheinlich noch etwas anderes machen, ja? Und nicht einfach nur diese Methode anwenden. Und in dem Sinne weiß man eigentlich nicht so genau, was man macht, wenn man so stark auch das Bewusstsein davon sein mag, was man da macht. Und ich denke, oft ist es sicherlich in der Praxis auch so, dass wenn man als Künstler eine Entscheidung trifft, und ich denke, man muss als Künstler sehr dauernd Entscheidungen treffen. Also ich muss ja zum Beispiel entscheiden, wann ist es fertig? Oder wann ist es zumindest so fertig, dass ich es vielleicht ausstellen will, auch wenn ich dann immer noch weiter daran arbeite. Ja, aber es ist zumindest so fertig, dass ich das mache. Und dass ich nicht jedes Mal, wenn ich eine solche Entscheidung treffen will, oder ob ich jetzt hier noch etwas hinzufüge oder nicht, ob ich mit dieser Farbe noch etwas mache oder nicht, und so weiter und so fort, einfach sich überlegt, was war meine Methode ursprünglich, und dann hat man sofort die Antwort. Ja? Und trotzdem scheint es so zu sein, dass diese beiden Aspekte jetzt auf der Seite der Produktion einer gewissen Unmittelbarkeit, ja, im Tun, ich tue es, ohne genau zu wissen, was ich tue, warum ich es tue und was dabei am Ende herauskommt. Und andererseits, mein Tun ist ein intentionales Verhalten und ich habe ein Bewusstsein davon, dass ich etwas tue und dass es irgendetwas mit Kunst zu tun hat, so fragwürdig oder ungewiss der Begriff auch sein mag. Diese beiden Aspekte treten so zusammen, dass dabei etwas am Ende herauskommt, das manchmal Kunstwerk genannt worden ist, nicht wahr? Und ich, in dem Sinne, das ist der Rätselcharakter von Kunst, so verstehe ich es, ja? Wie treten diese beiden Aspekte? Und in der Teilnahme wiederholt sich das. In der Teilnahme ist man sozusagen, steht man vor diesem Rätselcharakter. Und deswegen ist am Ende die Teilnahme selber rätselhaft, vielleicht. Ja? Wenn weiterhin eine Spannung zwischen den beiden Aspekten besteht. Man weiß eigentlich in der Teilnahme selber nicht immer so genau, was man tut, und darf es vielleicht auch nicht wissen. Ja? Das wäre mein. Also, wo ist das Kunstwerk und wann ist es da? Das ist die Frage und die Antwort da. Was ist diese Frage? Diese Frage ist eben genau das, der Rätselcharakter der Kunst. Verstehen Sie? So würde ich Adorno verstehen. Dass man die Frage sozusagen, wann ist es da und wo ist es da? Ja? Ist es nur da, wenn meine Teilnahme gelungen ist? Aber wann ist meine Teilnahme gelungen und wer entscheidet darüber, dass meine Teilnahme gelungen ist? Muss es nicht auch da sein, wenn meine Teilnahme misslingt und ich zum Beispiel einfach nur einem Schein anheimfalle, wie Sie sagen, einer Illusion folge? Das ist genau der Rätselcharakter. Ja? Ein Rätselcharakter, von dem man selber nicht einfach nur sagen kann, er ist auf der Seite des Kunstwerks, denn er ist genauso gut auf der Seite der Teilnahme. Ja.
Wenn man jetzt aber dann eben diese starke wahrnehmungsorientierte Haltung der Kunst einnimmt, wie wichtig ist das Kunstwerk als sozusagen Kunstwerk da? Warum ist es dann für das Auge des Betrachters, dass die Kunst macht?
Gut, vielen Dank. Ja, auf die erste Frage würde ich antworten. Sicherlich ist es so, dass man sich dann die Frage stellen muss, die Sie sich gestellt haben, nämlich, wie ändert sich von Medium zu Medium, von Form zu Form, von Gattung zu Gattung, wie immer Sie das auch nennen wollen, in der Kunst, von Kunst zu Kunst? Wie ändert sich jeweils diese Spannung, von der ich gesprochen habe, oder ändert sie sich? Oder wird sie jeweils anders erfahren? Ja, in der Musik anders als im Film anders als bei Gemälden anders als vielleicht, wenn ich mir eine Installation anschaue oder durch eine Installation laufe oder wie immer auch. Auf diese Frage habe ich zunächst einmal keine konkrete Antwort. Aber, die eigentliche Frage, die Sie ja dann auch gestellt haben, die damit zusammenhängt und die Sie dann gestellt haben, ist ja die, kann es denn je zu einer Gleichzeitigkeit kommen oder nicht? Und könnte es nicht zum Beispiel in einem bestimmten Medium eher zu einer Gleichzeitigkeit kommen, der beiden Aspekte innen, außen, drinnen, draußen, Bewusstsein, Glaube, als in einem anderen Medium, nicht wahr? Ich glaube, dass es hier gibt es eine Debatte in der Philosophie, vor allem in der Ästhetik des 20. Jahrhunderts, nicht nur in der Philosophie, auch in der Kunstgeschichte. Und die beiden extremen Positionen, glaube ich, oder zwei Autoren, die man hier nennen kann, die extreme Position einnehmen, sind auf der einen Seite der Kunsthistoriker Gombrich und auf der anderen Seite Richard Wolheim. Ich werde das gerade ganz kurz ausführen. Ich möchte nur eine Sache noch erwähnen. Mir scheint es so zu sein, ja, dass gleichgültig, wie man im Hinblick auf einzelne Medienformen die Frage nach der Spannung zwischen den beiden Aspekten und nach einer möglichen Gleichzeitigkeit stellt. Wenn einer der beiden Aspekte fehlt, gibt es keine Teilnahme an Kunst. An dieser sehr starken und verallgemeinerten These will ich festhalten. Ja? Also auch dort, wo sozusagen vielleicht gar nicht ausgemacht ist, was das ist, was ich mir da gerade anschaue und in welchem Sinne das Kunst ist, wenn ich nicht, und das meine ich mit Unmittelbarkeit oder Glaube, wenn ich nicht das Gefühl habe, da ist etwas, oder so ist es, ja, von dem ich nicht genau weiß, was es ist. Und zwar nicht ein so ist es, dass sozusagen da, dessen Rätsel, wenn man so will, sich dadurch auflöst, dass mir irgendjemand ein bisschen zusätzliche Informationen noch gibt. Ja, so ist das nicht, die mir noch fehlt über das Kunstwerk. Sondern wenn ich dieses Gefühl nicht habe, wenn ich nicht hingezogen werde zu der Sache, was immer sie auch sein mag, mit dieser Unmittelbarkeit, wenn ich also von vornherein nur das Bewusstsein habe, ja, Ah ja, der macht jetzt das und das und das verhält sich zu dem, was der andere gemacht hat in dem und dem Museum oder in der und der Ausstellung so und so. Und in der nächsten Biennale, eigentlich müssten wir ja von Biennalen und nicht von Museen reden, in der nächsten Biennale wird das dann wieder so und so gemacht werden. Also dieses Being in the Know, ja, das ja oft auch heute die Kunstszene charakterisiert, soweit ich sie sehe. Wenn nichts übrig bleibt als das Being in the Know, dann hat man es nur noch mit Kunst als Ware zu tun oder mit einem kunstfremden Verhalten. Das gehört zu meiner These. Gut, Gombrich, aber das wissen Sie vielleicht, die These von Gombrich in Art and Illusion ist, man kann nicht gleichzeitig, wenn man zum Beispiel ein Gemälde sich anschaut, das Dargestellte sehen als das, was eben dargestellt wird, wenn es sich um ein darstellendes Gemälde handelt, und sozusagen das Gemälde als Gemälde, ja, den Pinselstrich. Beides geht gleichzeitig nicht. Und das Beispiel, das Gombrich hier anbringt, ist das Beispiel, das berühmte Wittgensteinsche Beispiel mit dem Bild, das man entweder als Duck oder als Rabbit sehen muss, aber nicht als Duck and Rabbit gleichzeitig sehen kann. Auf der anderen Seite, und das ist der große Gegner von Gombrich hier, also das wäre sozusagen eine Position, die das, was ich Spannung nenne, zwischen den beiden Aspekten in das eine Extrem treibt, ja, nämlich Ausschließlichkeit, mehr als Spannung oder die höchstmögliche Spannung, Ausschließlichkeit der beiden Aspekte. Entweder unmittelbar, entweder ich sehe sozusagen diesen Mohn auf dem Gemälde von Monet oder aber ich sehe, wie Monet diesen Mohn gemalt hat, aber beides gleichzeitig geht nicht. Ja, entweder ich sehe den Stuhl oder ich sehe den Stuhl als Designerobjekt, also den Stuhl, um mich draufzusetzen, um jetzt das ein Beispiel seines, oder aber ich sehe das Design, oder ich sehe das Design im Sinne von, wie es gemacht worden ist, oder aber ich sehe das Design im Sinne der Wirkung des Scheins, den es auf mich hat, ja, ah, sieht schön aus. Auf der anderen Seite, oder cool, oder geil, oder was immer auch. Auf der anderen Seite Richard Wolheim, der den Begriff des Seeing In einführt, der selber dann wiederum verändert wird von ihm. Art and its Objects ist ja anders gebraucht als im Painting as an Art. Aber das spielt jetzt keine Rolle, das sind Einzelheiten. Und Seeing In ist ein Begriff, den er einführt, den Wolheim anführt und ihn unterscheidet von dem Seeing As. Eben um zu sagen, wenn ich ein Kunstwerk sehe, tue ich eigentlich doch beides gleichzeitig. Ja? Ich weiß immer, dass es sich um ein Kunstwerk handelt, auch dort, wo ich wirklich an es glaube oder das Dargestellte als Dargestelltes erkenne. Ich denke ja nie, es handelt sich hier einfach um einen Baum in der Natur, wenn ein Baum dargestellt ist. Und das ist eben Seeing In. Ja? Also ich sehe darin etwas, in diesem Sinne. Hier wird die Spannung sozusagen minimiert. Oder das ist der andere Pol, wo die Spannung zwischen den beiden Aspekten minimal wird am Ende. Beides soll gleichzeitig möglich sein durch dieses Seeing In. Und das ist das, was wir tun. Sie verstehen, warum Richard Wolheim das tun will. Warum er diesen Weg geht. Er geht diesen Weg, weil nur dann klar ist, dass man sich eben zu einem Kunstwerk verhält und nicht zu etwas anderem. Jemand wie, noch ein letztes Beispiel und dann höre ich auf, Kenneth Walton in seinem Buch über die Mimesis hat genau das gleiche Problem auf Seite der Participation in Art, wie er das nennt, der Teilnahme, nämlich die Frage, die ich kurz angeschnitten habe in dem Vortrag, empfinde ich, was für eine Angst empfinde ich, wenn ich einen Horrorfilm mir anschaue und ich empfinde Angst, ja? Und da führt er eben den Begriff einer Quasi-Emotion ein. Eines Quasi-Gefühls oder einer Quasi-Emotion. Und da sehen Sie wieder genau das. Aber interessanterweise, das war eigentlich der letzte Teil des Vortrags, den ich weggelassen habe, interessanterweise, wenn man Kenneth Walton dann sich genau ansieht und zu verstehen versucht, was er mit dem Quasi-Gefühl meint, mit der Quasi-Emotion. Was macht eine Emotion zu einer Quasi-Emotion? Schwankt er eigentlich die ganze Zeit? Ja? Und das ist, glaube ich, ein Ausdruck genau der Erfahrung jener Spannung, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Einerseits sagt er nämlich dauernd, diese Angst ist eigentlich gar nicht so verschieden von der Angst, die ich im wirklichen Leben empfinde. Ja, es ist wirklich Angst. Actually ist das Wort, das er benutzt. Really fear. Es ist also keine künstliche Angst. Ich habe nicht, wenn ich im Kino irgendwie beim Horrorfilm plötzlich mich erschrecke, dauernd, da geht nicht ein rotes Lichtlein an in meinem Kopf, das mir sagt, es ist nur ein Quasi-Emotion, ja, sondern es ist diese Emotion. Aber gleichzeitig ist es ja im Kino und ich bin nicht im Krieg wahrscheinlich. Und deswegen ist es dann doch eine Quasi-Emotion and it's not really, really and actually, actually that kind of fear. Ja? Und so schwankt er hin und her, weil eigentlich dieser Begriff der Quasi-Emotion, so deute ich sein Hin- und Herschwanken, ein Problem, eben das der Spannung, von der ich gesprochen habe, bezeichnet und nicht die Lösung des Problems. Ja? Und deswegen kann er auch nicht wirklich einen phänomenologisch, wie ich finde, schlüssigen Beschreibung, wie Quasi-Emotion, die sich von anderen Emotions unterscheiden würde, geben. Das ist meine sehr lange und langwierige Antwort auf Ihre Frage.
Noch zurückgefragt, vielleicht eine Antwort an das, was Sie im Flugzeug gedacht haben. Nicht nur eine, ein Effekt der Intentionalität des Autos, und auch nicht nur ein
Nein.
Effekt
Nein.
der Erfahrung, sondern es ist quasi sein Objekt, wo Sie in Kraft sind, die Betroffenheit steht.
Zu der Spannung, ja.
Ja.
Das war meine sozusagen naive, intuitive These, so wie ich mir das vorstelle. Also Sie können sagen, es ist ein Vorurteil oder es ist eine Art Doxa, aber mich würde dann interessieren von jemandem, der sich beim Design auskennt, wie das da ist, ob es da eine Analogie gibt zu der Erfahrung des Kunstwerks, so wie ich sie beschrieben habe oder nicht. Ich sehe sie nicht sofort, aber vielleicht gibt es sie ja. Sehen Sie, ich gebrauche diesen Begriff der Unmittelbarkeit, des Glaubens, des Scheins in einem sehr weiten Sinne, das haben Sie ja gemerkt. Und ich finde, das soll man auch tun. Ja? Auf der einen Seite, das ist das eine Extrem, in dieser Bandbreite, in der ich den Begriff, mit der ich den Begriff gebrauchen will, ist es wirklich dieser dumme Glaube, ich sitze da, um wieder auf ein filmisches Beispiel zu kommen, sehe das Melodram und weine. Schäme mich vielleicht ein bisschen, aber zunächst einmal nicht allzu sehr. Das heißt, ich glaube wirklich an das, was da geschieht, ja? Als wäre es Wirklichkeit, als wäre es wahr. Das andere Extrem oder die andere Seite dieser Bandbreite wäre dann nicht so sehr, ich glaube an das Dargestellte, denn das würde ja auch sofort wiederum die Frage stellen, aber nicht alle Kunst ist ja darstellend in diesem Sinne und so weiter und so fort. Nicht alle Kunst ist Melodram. Das andere Extrem, aber immer noch innerhalb der Unmittelbarkeit des Glaubens, des Scheins, wäre eben dieses, da ist etwas. Ja? Dieses Unmittelbare, da ist etwas, dieses Unmittelbare, das ist sozusagen so, Hegel, glaube ich, sagt das sehr schön in der Ästhetik, ja, an einer Stelle am Anfang, wo er über das Naturschöne spricht, in seiner Kritik des Naturschönen, da sagt Hegel an einer Stelle, unterscheidet das Kunstschöne von dem Naturschönen und sagt über das Kunstschöne, dass es eben einen Vorzug hat über das Naturschöne im Gegensatz zu Kant, weil nämlich das Kunstschöne ein Appell ist, sagt Hegel, ein Anruf an unsere Es ist eine Art Anruf, ja, der in unserer Brust, wir, die Betrachter, die Teilnehmer an Kunst, widerhallt oder ertönt. Ja. Dieses Berührtsein, von dem Hegel hier spricht, das ist das, was ich mit der Unmittelbarkeit meine. Und dieses Berührtsein kann das ganz dumme, naive sein oder auch das andere, da ist etwas. Ja. Das ist das, was ich meine. Und das lässt sich, und die These ist eben, also die mit der Spannung ist dann, das eine lässt sich nicht einfach in das andere überführen oder auflösen. Ja? Man kann nicht beides gleichzeitig tun. Das eine ist immer schon verloren, wenn man das andere tut, in gewisser Weise. Ja? Ist das beim Design auch so? Wenn Design heißt, das war ja meine Definition am Anfang, ein zweckgerichteter Gegenstand, ja, eine Kaffeemaschine, ein Bügeleisen, ein Stuhl, ein Tisch, ein Stuhl, den man gebraucht, um sich darauf zu setzen, ein Tisch, den man gebraucht, um darauf zu schreiben oder was immer auch, mehrere Möglichkeiten natürlich. Design scheint mir der Augenblick zu sein, also wenn man von Design spricht, heißt es dann, dass eben dieser zweckgerichtete Gegenstand den Eindruck erweckt oder den Schein, als wäre er mehr als nur ein solcher Gegenstand, als wäre er mehr. Dieses Mehr, was das ist Das will ich nicht definieren, ja, als wäre da noch etwas anderes. Er richtet einen Appell an uns, diesen Gegenstand, der nicht mehr nur einfach der ist, auf mir kannst du besonders bequem sitzen. Oder guck mal, wie praktisch ich bin als Bügeleisen, du musst jetzt nur noch bis eine halbe Stunde weniger beim Bügeln brauchen. Ja? Es ist nicht mehr nur das. Kann man hier auch von einer solchen Spannung reden, wie ich sie im Hinblick aufs Kunstwerk gesprochen habe? Ich sehe das zunächst einmal nicht. Aber vielleicht sehen Sie das. Und deswegen, wenn es diese Spannung da nicht gibt, ist der Schein ein anderer. Das spielt eine große Rolle. Es war nicht der Gegenstand des Vortrags. Es wird eine Rolle spielen in der Sache, an der ich gerade arbeite. Denn eigentlich, das wissen Sie ja, habe ich ja hier einen ganz anachronistischen Begriff der Teilnahme gebraucht, der wenig zunächst einmal mit dem zu tun hat, der in den 90er Jahren hochgekommen ist, Participation. Sie kennen sicher den Reader von Claire Bishop, der diese ganzen Texte enthält. Und meine Bête Noire hieß Nicolas Bourriaud. Und seine Ästhetie relationelle oder Relational Aesthetics, in dem dieser Begriff eben die größte Rolle spielt. Da wird der Begriff ganz anders gebraucht. Ja. Wenn Sie jetzt wissen wollen, warum und wie, kann ich Ihnen das sagen, aber das ist ein anderes. Also mir scheint es so zu sein, dass da, wie wird der Begriff der Teilnahme da gebraucht? Da wird der Begriff doch oft, ich karikiere jetzt und bin jetzt sehr ungerecht und reduktionistisch, aber vielleicht wird dadurch trotzdem etwas deutlich. Er wird ja darin oft so gebraucht, dass man irgendwie, also dummes Beispiel, ja, der Künstler kocht ein Curry in der Galerie, draußen gehen zufällig Leute vorbei, die denken, wow, da ist ein Künstler, da ist eine Galerie, da wird Curry gekocht und ich soll mitessen. Die Leute kommen rein und dann werden die Begriffe der Philosophie gebraucht. Dann soll nämlich ein Ereignis stattfinden oder eine Begegnung mit dem anderen oder es entstehen dann kleine Gemeinschaften oder Gesellschaften, die transversal sind und nicht hierarchisch. Multikulturell ist, glaube ich, ein Wort, das schon lange nicht mehr gebraucht wird. Dann kann man vielleicht gemeinsam Archive herstellen. Es gibt einen ganzen, man müsste eigentlich so eine Art Jargon der Eigentlichkeit nochmal schreiben, indem man aber sozusagen genau diese Wörter alle aufspießt und sieht, wie die jetzt gebraucht werden. Und so wird ja hier Teilnahme gebraucht. Ja? Mein Verdacht, wenn Sie so wollen, mein dummer ideologiekritischer Verdacht in diesem Zusammenhang ist der, dass eigentlich von dem Ereignis immer nur geredet wird, es aber nie stattfindet. Es wird immer nur geredet von, weil wenn Sie sich diese Beschreibungen ansehen, wird immer nur geredet von, wir schaffen Bedingungen, damit das Ereignis stattfindet. Ja, das Ereignis der Teilnahme, in dem sich dann diese kleinen Gemeinschaften, diese Mikrogemeinschaften oder wie immer auch bilden sollen. Aber worin dann das eigentliche Ereignis besteht, das wird nie gesagt. Oder wenn man sich das anschaut, sind es meistens Plattitüden. Politisch unglaublich naiv, da hat, glaube ich, die Claire Bishop recht, wenn sie die politische Naivität eines bestimmten Participation-Diskurses anklagt. Und deswegen bin ich diesem Gebrauch des Gemeinschaft, des Teilnahmebegriffes gegenüber sehr, sehr skeptisch. Ja? Aber zum Beispiel, und das will ich in dem Buch tun, jetzt höre ich auf, weil sonst wird es zu viel, denke ich, wäre es sehr interessant zu sehen, was mit Teilnahme geschieht, wenn man an ein Stück denkt, wie das von Peter Handke, Publikumsbeschimpfung aus den späten 60er Jahren, oder an einen Film wie den von Kiarostami, wie heißt der Film, wo man nur die Zuschauer sieht? Sarin, Sein letzter Film. Man sieht, kennen Sie den nicht? Man sieht nur Zuschauer in einem iranischen Kino, und davon geht man jedenfalls aus, die sich einen iranischen Schinken anschauen, von dem man nur den Soundtrack hört. Und man sieht immer nur die Gesichter der Zuschauer, der Teilnehmenden, während des ganzen anderthalbstündigen Films. Ja. 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 Dahin, es war, glaube ich, Sie wollten noch etwas sagen.
Ja, das ist der, ich wollte nur sagen, Sie haben gesprochen von unmittelbar, von personenmittelbaren
Leben.
Sie haben da einmal das Wort gebraucht, berührt.
Berührt, ja.
Ja, und ich denke, von dieser Unmittelbarkeit ist wirklich Ihr Leben manchmal nicht primär durch das Intellekt.
Ja.
Und Sie haben das aber nicht sehr. Ich habe empfunden, Sie haben das ziemlich betont, intellektuelle Empfinden.
Nein, ja. Nein, ich wollte eigentlich sagen, was Sie jetzt das Intellektuelle nennen, ist ein Aspekt, aber wenn Sie damit meinen, das Bewusstsein von Kunst als Kunst. Ja. Ich meine, Kant sagt das so, um sich zur Kunst zur schönen Kunst, wie Kant das nennt. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist im Grunde die Definition, die Kant im Paragraphen 45 der Kritik der Urteilskraft bringt. Und Kant sagt das so, sich zur schönen Kunst zu verhalten, zu einem schönen, also das ist 18. Jahrhundert natürlich, heißt einerseits eben ein Bewusstsein, das ist der Begriff, den Kant selber gebraucht, der Kunst als Kunst zu haben, dass es sich eben Kunst und nicht um Natur handelt, aber andererseits sich, und das ist ganz kantisch gesprochen, sich zu diesem Kunstwerk, zu dieser schönen Kunst so zu verhalten, als ob es Natur wäre. Ja, als ob es Natur wäre. Da haben Sie das als ob, den Schein und die dadurch hergestellte Unmittelbarkeit, wenn Sie so wollen. Ja, als ob es eine Natur, oder wie Kant sagt, als ob es ein Produkt der Natur wäre. Ohne dass dann bei Kant je, soweit ich sehen kann, thematisiert oder diskutiert würde, wie sich beide Aspekte zueinander verhalten wird. In diesem Moment der Teilnahme.
Wenn es so ist, wie verhält es sich denn dann mit so Elementen oder Erweiterungen dieses Kunstbegriffs, zum Beispiel mit dem epischen Theater? Wenn das ja komplett.
Bitte, was für ein Theater?
Theater?
Episches Theater. Ah, das ist ein gutes Beispiel, ja.
Ja.
Ja. Ja. Aber, ja. Ja.
Also wahrscheinlich,
ja. Ja. Aber sehen Sie, da würde ich sagen, wenn ich mich richtig erinnere an Brecht und an seine Schriften zum Theater, ist das im Grunde genau die Sache, über die Brecht dauernd schreibt und die vielleicht auch die Schwierigkeit, eine Schwierigkeit ist. Nämlich auf der einen Seite sagt Brecht, er sagt genau das, er sagt nämlich, ich möchte ja, dass, also wenn die Leute ins Theater gehen und sich ein solches Stück ansehen, sie sollen sich weiterhin amüsieren. Ja? Sie sollen weiterhin sozusagen das Theater auch so nehmen, dass sie sich da amüsieren, dass sie Lust daran empfinden in diesem Sinne. Ja? Und natürlich, aber das reicht nicht aus, und das, wenn das allein steht, haben wir ja nur das alte bürgerliche Theater. Gleichzeitig bedarf es natürlich eines Bewusstseins, und das muss hergestellt werden mit den Mitteln des epischen Theaters. So, die Frage des epischen Theaters ist deswegen, glaube ich, nicht einfach die Frage danach, wie sich dieses Bewusstsein herstellt durch das Stück, sondern wie das Stück es schafft, beide Aspekte zusammenzuhalten. Ja? Sodass, wenn Sie sich den Galileo anschauen, beide ineinander sind, in der Teilnahme. Aber das ist immer eine gefährliche Sache, denn plötzlich kann es ja sein, dass man sich zu sehr amüsiert und darüber das Bewusstsein verliert. Oder es kann sein, dass man ein zu starkes Bewusstsein hat und sich nicht mehr amüsiert. Oder vielleicht kann man sich ja auch amüsieren an dem Bewusstsein. Man kann das ja dann potenzieren, reflexiv, und plötzlich empfindet man Lust gerade daran. Ja? Dann ist die Frage, wie verhalten sich bei dieser Lust am Wissen, wie verhalten sich da Lust und Wissen oder Lust und Bewusstsein zueinander? Ja.
Da handelt es sich auch nicht um irgendwelche unterschiedlichen Hierarchien, wo der abgetrunkene Kunstbetrachter Dachs und der naive
Rabbit. Also ich sehe noch nicht ganz, wie auch in der Potenzierung sozusagen die Spannung ganz wegfällt. Ja, ob sie nicht dann auf einer höheren Ebene wiederkehrt. Also wenn sozusagen, wenn ich Lust daran empfinde, also Sie können ja sagen, ich könnte ja auch Lust daran empfinden, und da wäre ja viel, also ich sage jetzt Lust, weil mir das in diesem Zusammenhang dann der Begriff zu sein scheint, der die größte, der zuständig wäre, Lust daran empfinden, bestimmte Topoi wiederzuerkennen oder bestimmt in einem Kunstwerk. Ja? Und manche Kunstwerke legen es ja darauf an, wenn ich das nicht tue, dann versäume ich ja etwas. Oder wie es gemacht ist und so weiter, oder wie immer auch. Ja? Dann steht die Frage, wie verhält sich diese Lust zu dem Bewusstsein gleichzeitig? Kehrt auf dieser anderen Ebene dann dasselbe Problem wieder oder ist es da gelöst? Also ich glaube, es ist ein Moment des Naiven, das sich durchhält. Es ist ein Moment des Naiven, das sich durchhält. Ob es nun das Naive ist des unmittelbaren Glaubens an das Dargestellte oder das Naive des einfachen, ich weiß, da ist etwas, das ich mir nicht austreiben lasse sozusagen, und das durch kein Wissen oder kein Bewusstsein letztlich, also natürlich will ich dann mehr wissen und warum das so ist, aber letztlich bleibt an dieser Unmittelbarkeit etwas, was nicht vollkommen übersetzbar ist in das Bewusstsein davon oder in das Wissen darum. Ja, ja, genau, in der Form von Empfänglichkeit. Ja, 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 ja. Ja, es ist diese, ich meine es genau, Sie nennen Nancy, das stimmt. Ich meine, denn in diesem Text, den er geschrieben hat vor 2 Jahren für den Katalog der Ausstellung in Lyon, der heißt ja Le plaisir au dessin. Und es wird genau der Begriff der Lust und des Plaisir da so wieder aufgenommen, der ja im Grunde, auch deshalb habe ich jetzt den Begriff der Lust auch da wieder gebraucht, wenn man ihn zumindest in seiner kantischen Tradition versteht, das meint. Ja? Die Lust am Schönen ist ja nicht, ist das Gegenteil eines Wissens. Man weiß nichts. Ja, es ist einfach nur die Erfahrung einer Intensität. Lust am Schönen heißt Erfahrung einer Intensität. Vor allem Wissen und jenseits allen Wissens und ohne allen Wissens. Ja, das heißt Lust am Schönen. Erfahrung von Intensität spricht von einem Lebensgefühl. Ja, ich bin, im Grunde heißt das nur, ich bin lebendig. Ich fühle, dass ich lebendig bin. Und diese Erfahrung, etwas von dieser Erfahrung, finde ich, muss ich erhalten in der Betrachtung, in der Teilnahme am Kunstwerk. Ja?
So heißt es, wenn die Spannung zwischen dem Unmittelbaren, der Unmittelbarkeit, dem Bewusstsein gemacht wird, wenn die sich völlig auflöst oder wenn die sich durch eine bestimmte Haltung auflöst oder das Kind noch in einer anderen Seite, heißt es dann, bewertet sich sozusagen Kunst als Kunst oder dann gibt es keine Kunsterfahrung?
Nein, das ist genau das Problem der Kunstbewertung. Ja, wie ich das mache, wie ich sozusagen diese beiden Erfahrungen in die Bewertung einfließen lasse. Ich sage das jetzt dumm pro domo sozusagen. Ich hatte dieses Problem, oder diese Frage habe ich mir gestellt, als ich vor einigen Jahren ein Buch über Visconti geschrieben habe. Und ich habe das im Grunde versucht zu lösen, aber es ist keine Lösung, es ist nur ein Versuch sozusagen mit diesem Problem umzugehen. mit dieser Spannung, indem ich das Buch so geschrieben habe, dass es ein bisschen wie eine Montage sein soll, obwohl es auf den ersten Blick wahrscheinlich so nicht wirkt. Ein Alternieren zwischen auf der einen Seite fast naiven Beschreibungen der Filmszenen, ja, wo ich nicht sofort in einem Film-Studies-Vokabular mich eines Film-Studies-Vokabular bediene, sondern versuche eigentlich ziemlich naiv, wenn das möglich ist, so naiv wie möglich, die Filmszenen, über die ich dann spreche, zu beschreiben oder ja, und gleichzeitig aber dann nebeneinander gestellt damit ein sehr abstrakter, begrifflicher, vermittelter Teil, ja, oder Teile, das so alternierend nebeneinander zu stellen. In der Hoffnung immer, dass die Beschreibung etwas von diesem unmittelbaren Angerührtwerden festhält, dass meine Erfahrung beim Anschauen dieser Filme ist. Ja? Das ist natürlich die Schwierigkeit. Das ist ja gar nicht so, das soll, wenn sie das nicht einfängt, ist ja nur eine dumme Beschreibung. Ja? Vielleicht ein anderer, ich meine, Sie sehen, es ist ein großes Thema, ein weites Feld, wie es in der Effi-Briest heißt, aber vielleicht, um das noch anders zu, eine andere Unterscheidung anzuführen, die, glaube ich, in diesem Bereich gehört, und weil das eine Unterscheidung ist, mit denen Sie sicherlich allen, die vielen von Ihnen vertraut sein wird, ist die Unterscheidung, die Barthes in La Chambre Claire einführt zwischen Punktum und Studium. Ja, Sie könnten sagen, das, was Barthes mit dem Punktum meint, kommt dem Aspekt der Teilnahme als Unmittelbarkeit sehr nahe. Und er sagt es ja auch, das Punktum ist etwas, was mich sticht sozusagen, ja? Was mich in dem Sinne berührt an der Fotografie. Und das Studium kommt dem Bewusstsein der Fotografie als Fotografie nach. Aber Barthes konstruiert es ja genau auch als Spannung zwischen Punktum und Studium. Das Punktum ist eigentlich ist das Punktum der blinde Fleck des Studiums bei Barthes.